Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 64 der Nikolaus-Edition im Jahre 2011. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei der Christian.
Hallo.
Grüß dich. Ja, die Hinrunde ist zu Ende gegangen für uns mit 3 Punkten gegen einen, wie ich fand, nicht so wirklich starken Gegner.
Nee, also ganz und gar nicht starken Gegner. Also ich glaube, die Karlsruher also waren so das, wie soll ich sagen, zum Abschluss dieser Hinrunde nochmal das Biederste, was uns passieren konnte.
Ja, Chancen waren ja durchaus da, wieder ein frühes Tor. Waren, glaube ich, 40 Sekunden oder 42 Sekunden, irgendwas in der Richtung.
Ja.
Der, wie ich fand, recht schwache Torwart vom KSC lässt diesen schicken, eigentlich auch relativ harmlos, wie ich fand, geschossenen Ball vom Meier nach vorne abtropfen und Gekas, der natürlich wie immer genau richtig steht, schiebt das Ding dann über die Linie.
Ja, also ist natürlich, da sieht man als Torwart immer schlecht aus, also bei so einem Ball sicherlich ein bisschen nass auch in Frankfurt, also hat er auch so immer so leicht genieselt und ein bisschen vielleicht der Ball auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz griffig, aber den muss er natürlich festhalten. Und ja, Gekas macht alles richtig, steht Gold richtig. Da gibt es nichts zu meckern.
Ja, also da kann man eben ja immer mal wieder den mangelnden Einsatz oder Laufbereitschaft vorwerfen, wobei er sich ja im Vergleich zur letzten Saison da ja auch enorm gesteigert hat, aber in solchen Situationen hat er halt einfach den Torriecher.
Ja. Genau, und das, ja, letztlich ist es auch das, was sozusagen für mich persönlich Gekas ausmacht, also dass er einfach oft auch richtig steht, lauert, auch, wie soll ich sagen, auch mal einen sehr hohen Ball gut annehmen kann, gut verarbeiten kann oder an sich Bälle gut verarbeiten kann, die auf ihn gespielt werden. Ich glaube, das waren schon immer seine Stärken, was jetzt halt auch der Trainer gesagt hat, natürlich, was jetzt diese Saison hinzukommt oder was auch viele andere zu bemerken ist, dass er ja nochmal grundsätzlich in seiner Einstellung zum Spiel sich ja natürlich nochmal weiterentwickelt hat, was in dem Alter ja auch, wie soll ich sagen, hoch anzurechnen ist. Also er ist natürlich kein Rentner, aber für einen Fußballer ja doch schon in dem Ende seiner Karriere sozusagen.
Ja, also er ist schon so in dem oberen Drittel definitiv. Ich meine, er hatte ja auch schon ein paar Stationen hinter sich, wo er ja, glaube ich, auch nicht so wirklich immer sich vom Spiel her angepasst hat, sondern eigentlich mehr so seinen Stiefel durchgezogen hat. Und ich glaube, da ist ihm das wirklich hoch anzurechnen, dass er das dann hier in dem Fall für die Eintracht dann tut. Und bislang hat sich's ja auch gelohnt. Also ich meine, das war ja so vorher auch die Frage, wie sehr uns ein Idrissou fehlen wird in dem Spiel, der ja durch seine ganzen Laufwege und Einsatz, den er zeigt, ja auch immer die Mannschaft in gewisser Art und Weise da so ein bisschen motiviert. Wo ein Gekas das natürlich vielleicht auch versucht, aber halt einfach in dem Maße nicht an das rankommt, was ein Idrissou da leistet.
Ja gut, das Thema hattet ihr ja auch letzte Woche schon.
Genau.
Es ist natürlich immer, wie soll ich sagen, da vergleichen wir natürlich Äpfel mit Birnen. Also es sind halt zwei völlig unterschiedliche Spielertypen, die auch, glaube ich, jeweils ihre Stärken in ganz unterschiedlichen Bereichen haben. Also da hinkt auch der Vergleich immer ein Stück weit. So, also ich denke, das ist gut, wenn beide oder zumindest wenn wir einfach die Kombination Idrissou Gekas oder Idrissou Hoffer und wie gesagt, ich bin ja auch immer noch irgendwie dabei, dass ich gerne mal Friend irgendwie sehen würde, der nun auch bisschen Pech hatte, dass er jetzt genau verletzt war, wo Idrissou halt einfach auch verletzt ist. Oder, ja, also dass er da keine Chance hatte, da irgendwie mal in den Kader zu kommen.
Ja, wobei ich nicht unbedingt glaube, dass er jetzt in dem Moment, wenn er dann fit gewesen wäre, gegen einen Hoffer und einen Gekas dann eher den Vorzug bekommen hätte.
Ja, also gut.
Er wäre, glaube ich, aus meiner Sicht von der Rangordnung her schon die Nummer 3 gewesen und ja, er hätte dann vielleicht Glück gehabt, dass er eingewechselt worden wäre, wobei jetzt ja hier auch Matmur für Hoffer, ich meine, Matmur ist ja auch von sich aus so ein bisschen Stürmer, da kannst du ja den ja auch bringen, also da sind wir halt einfach vorne sehr gut besetzt und da gibt es sicherlich gewisse Vorlieben und ich glaube nicht, dass Friend da ganz vorne stehen wird.
Ja gut, aber dann ist halt wieder die Frage, die ich auch schon irgendwie schon mal gestellt habe, warum haben wir ihn dann eigentlich genau geholt? Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir haben ja 3 gute Angreifer, warum holen wir denn noch einen 4.? Also
ja, weil du es nie weißt, wie es dann nachher sich in dem Mannschaftsgefüge dann auch darstellt. Also auf dem Papier sind sie alle gut, aber in die Mannschaft müssen sie ja auch reinpassen. Ja? Wenn jetzt ein Gegner sein Spielsystem da nicht angepasst hätte und weiterhin mit dieser ich stehe hier vorne und warte, bis ihr mir die Bälle in mundgerechten Happen vor die Füße wirft, dann hätte das Ganze auch anders aussehen können. Ja?
Ja, gut, durchaus. Wobei man ja wirklich sagen muss, dass wir auch in der Breite, also selbst wenn jetzt momentan ja irgendwie, glaube ich, Rösler von Düsseldorf die Torschützenliste anführt, wir ja doch aber, glaube ich, in der Breite relativ zufrieden sein können, was den Angriff angeht. Weil ich glaube, wir sind einfach gleich mit mehreren Spielern auch oben vertreten so. Also irgendwie Meier hat, glaube ich, 8-mal getroffen, Gegas
Ja,
jetzt 7-mal,
ja,
Idrissou 7-mal. Also
ja.
es ist natürlich. Das
Ja, also das ist halt, das ist ja immer sowas, was ich auch in vielen anderen Fällen bemängle. Du hast dann einen Superspieler, auf den ist alles ausgerichtet, der schießt dann da, was weiß ich, in der Hinrunde seine 20 Buden und dann fällt er in der Rückrunde aus und dann hast du keinen mehr, der die Tore macht.
hatten
Dann,
wir letztes Jahr.
genau, dann verzichten wir doch lieber auf die Torschützenkanone, falls es sowas in der zweiten, gibt es in der zweiten Liga einen Top-Torschützen mit
Ja,
dieser
doch klar, ich
Kanone?
glaube, das gibt es in jeder Liga. Weil das ist
Ja,
ja auch,
okay.
also das finde ich auch, wie soll ich sagen, das ist mir noch plausibler als jetzt die Zweitligameisterschaft.
Das stimmt
Also
allerdings, ja.
die
Also von
Schale
daher ist
durchaus
es,
eintauschen.
ja, von daher ist es mir durchaus lieber, wenn wir da ein bisschen breiter aufgestellt sind. Was mich gefreut hat, war, dass Bell von Anfang an ran durfte. Wobei der Grund jetzt natürlich weniger schön ist, Anderson mit seiner Verletzung. Wobei ich sagen muss, dass Bell aus meiner Sicht ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat.
Ja, bis auf die so Nervositätspässe zum Anfang, das hat er auch selber dann eingeräumt, dass er da so ein bisschen einfach natürlich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden vorm Spiel erfahren hat, okay, er spielt, dass er da dann auch ein bisschen nervös war, was ich auch nachvollziehen kann und da auch ein, zwei Abspielfehler zu Beginn hatte, aber sonst denke ich auch eine solide Partie gemacht hat, wie wir es eigentlich, denke ich, auch von ihm erstmal erwartet haben. Also zumindest auch nach den Aussagen des Trainers, der ja auch gesagt hat, ja gut, er hat sich in den letzten Wochen auch im Training an die Mannschaft rangearbeitet. Und ja, war auf jeden Fall sehr solide. Aber sicherlich, also wie gesagt, Bamba Andersen ist halt für mich irgendwie schon so eine Ausnahmeerscheinung überhaupt in der Mannschaft von Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Einfach, ich finde, das ist halt ein Ausnahmeabwehrspieler. So, also wie der spielt und wie der auch einfach ein Gespür dafür hat, richtig zu stehen. Dinge völlig faul, frei und völlig ohne irgendwie Hektik oder Aufregung oder so zu lösen. Einfach oft gut technisch agiert. Also deswegen Bamba Andersen ist, also wäre für mich jemand, der immer gesetzt wäre. Also da wird es auch, denke ich, in Zukunft schwer werden für den Stefan Bell, an dem vorbeizukommen. Also eher noch am
Ja.
Gordon Schildfeld.
Ja, wobei Schildenfeld jetzt in letzter Zeit ja auch nicht mehr so viele Patzer oder Fehler in
Ja, wobei
Anführungszeichen
man da
zeigt, wie er es mal
natürlich.
gezeigt hat. Also ich meine, der hätte ja jetzt auch eine Chance gehabt, ein Tor zu machen. Der Kopfball war ja durchaus
Ja,
gefährlich. Da war halt dann das Aluminium im Spiel, wie das ein oder andere Mal sonst auch noch im Spiel.
sicherlich, wobei ich natürlich einen Abwehrspieler nicht danach messen würde, wie torgefährlich er ist. Also das wäre mir da auch jetzt für mich eine vernachlässigbare Größe finden. Wobei man halt schon sagen muss, Schillenfeld hat halt jetzt auch im Karlsruhe-Spiel diesen einen Aussetzer gehabt, wo er eigentlich die größte Chance für Karlsruhe produziert hat. Ich weiß gar nicht, der einzige Karlsruher Stürmer, der Name ist mir wieder entfallen. Da hat er einen
Ja.
ganz schlechten Pass gespielt und der ist der Karlsruher durch gewesen. Also hat Thomas Kessler einfach gut gerettet, der ja dann für Nikolov ins Team gerückt war, der eigentlich auch eine gute Partie geliefert hat, wie ich fand. Also auch souverän gewirkt hat so. Einmal gut geklärt, einmal gut die Ecke zugemacht irgendwie. In der ersten Halbzeit, glaube ich, in der 35. Minute und dann eben nochmal in der, ja, ich würde sagen, 65., 67.
Ja,
Irgendwie.
irgendwie sowas. Es war.
Und das war halt ein Schildenfeld-Fehler, genauso ja eigentlich wie jetzt das 2-0 gegen 1860, wo ja Schildenfeld das auch eigentlich auf seine Kappe nimmt oder genommen hat,
Ja.
wo er auch ja, schlecht stand. Nur ist natürlich fraglich, ob Stefan Bell, wenn er da gestanden hätte, ob er es besser gemacht hätte. Das wird man ja sozusagen jetzt nicht
Das
herausfinden können.
ich wollte gerade sagen, das ist im Nachhinein immer ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Also,
Ja klar.
ich glaube, unterm Strich bleibt die Aussage, dass wir Alternativen haben, die wir auch durchaus, wenn hinten mal einer ausfällt, wie es ja jetzt bei Anderson der Fall ist, zum Einsatz bringen können, ohne dass uns das groß in Schwierigkeiten bringt. Bis auf die Rechtsverteidigerposition, die ich ja nach wie vor noch so ein bisschen als kritisch ansehe, die aber der Trainer und Hübner, wenn ich mir den diesen FR-Artikel, zu dem wir ja dann gleich nochmal kurz kommen können, durchlese, dass die durchaus auch erkannt haben, dass du auf dieser Position nochmal nachbessern musst, aber auf der Position der Innenverteidigung sehen wir, glaube ich, momentan recht gut aus.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, wenn wir auch jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, den Blick richten auf das Ende dieser Hinrunde und auch auf, ja, wie soll ich sagen, 17 Spiele, zweite Bundesliga, glaube ich, der große Umbruch, den Eintracht Frankfurt in den letzten ja, Monaten durchgemacht hat, dass man halt weggekommen ist. Also ich meine, unter Skibbe, wenn wir ehrlich sind, hatten wir eigentlich eine Mannschaft, die immer aus 11, 12, vielleicht 13 Spielern bestand, wo also relativ konkurrenzfreie Situationen herrschte. Also wo man einfach sagen muss, unser abgewandelter Abwehrregisseur, der jetzt bei Wolfsburg auf der Couch sitzt, hat ja seinerzeit die fehlende Konkurrenz bemängelt und sich da darüber aufgeregt, dass er bloß noch 80% geben kann, weil ihm keiner am Nacken sitzt. Und ich meine, davon sind wir momentan ja Gott sei Dank weit entfernt. Und da muss man einfach auch, denke ich, Armin Fee und auch Bruno Hübner Respekt zollen für diese Leistung, dass sie also innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit es hinbekommen haben, einen Kader zu schaffen, der vielleicht nicht jetzt auch in den ersten 17 Spielen immer überzeugt hat, aber zumindest, wo man das Gefühl hat, da ruht sich keiner aus.
Ja, also man hat, denke ich, sehr konsequent die wichtigen Positionen mehrfach besetzt, sodass du halt einfach von daher allein schon einen gewissen Konkurrenzkampf da hast. Dann hast du halt immer noch das Thema, dass du ein paar dabei hast, die extrem gut sind und an denen sich die anderen halt auch messen müssen. Von daher ziehst du das Thema damit halt auch nochmal so ein bisschen hoch. Also das funktioniert schon alles sehr gut. Ja, dass du den einen oder anderen dabei hast, der mal nicht einschlägt bei den Käufen oder bei den Leihen. Das ist, glaube ich, aber auch eingeplant von vornherein.
Das muss man, glaube ich, auch einplanen. Also jeder, der, wie soll ich sagen, es nicht tut, der, das ist ja Augenwischerei. Also, dass man immer mal einen hat, der vielleicht nicht in das Mannschaftsgefüge konkret reinpasst, wie wir jetzt, weiß ich nicht, wenn wir Namen nennen wollen, vielleicht Matthias Lehmann, den ich durchaus jetzt nicht unbedingt als, wie soll ich sagen, also der hat sich das bestimmt anders vorgestellt bei der Eintracht. So.
Ja, ich glaube, vorgestellt haben die sich das alle ein bisschen anders. Lehmann war ja jetzt zumindest in den letzten Spielen, wo er auf dem Feld stand, nicht schlecht, aber er hat halt nach wie vor einen Schwegler vor sich, der halt einfach momentan in einer grandiosen Form ist, wo halt einfach, wenn da keine Verletzung kommt, er keine Chance hat, daran vorbeizukommen.
Ja, das ist sicherlich richtig.
Ja.
Aber ja, und natürlich auch das Spielsystem. Also dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja auch innerhalb jetzt dieser Hinrunde umgestellt von 1-4-5 auf 4-4-2. Also insofern
Genau, also das war ja auch ein Spielsystem, was wir im letzten Jahr ja auch das ein oder andere Mal gefordert haben, was ja nie so wirklich zum Einsatz gekommen ist. Ob wir dafür nicht die Spieler hatten oder vielleicht doch, ja, hat sich nie zeigen können. Jetzt haben wir definitiv die Spieler dafür, es funktioniert und von daher sind wir, glaube ich, alle recht glücklich da damit.
ja, und ich denke auch momentan, wie soll ich sagen, die Ausbeute, speziell was die geschossenen Tore angeht, spricht ja da auch ganz klar für das System.
Ja, generell, wenn du dir die Tabelle anguckst, spricht das alles dafür. Gehen wir vielleicht nochmal das KSC-Spiel nochmal, das 2-0. Auch wieder Gekas, ein grandioser, gut geschossener, scharfer Pass von Meier in den 16-Meter-Raum und Gekas macht das wirklich grandios. Also auch da hat sich seine Qualität wieder gezeigt, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie soll ich sagen, da sieht man natürlich auch, dass er auch so ein bisschen, glaube ich, dass es auch ihm gut tut, dass er da im Sturm jetzt Leute auch hat, die ihn auch vielleicht ein bisschen unter Druck setzen. Weil ich meine, so eine ähnliche Szene hatten wir halt letztes Jahr gegen die Bayern. Da wäre mir irgendwie lieber gewesen, wenn er den reingemacht hätte. Aber ja, wie soll ich sagen, wir schauen nicht zurück. Und insofern, nein, ich denke auch, also war sehr gut gemacht und er kommt mir auch, er wirkt auch so an sich in dem Spiel relativ frisch, ist sehr viel gelaufen. Hat dafür auch nochmal extra Lob vom Trainer bekommen, zu Recht, denke ich. Also hat sehr viel gearbeitet und befindet sich momentan, ja, ich will nicht sagen in der Form seines Lebens, aber zumindest nah dran. So, grundsätzlich.
Eine Aktion, die mir aus dem Spiel noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, aber vielleicht auch liegt es das daran, dass ich nur die erste Halbzeit gesehen habe und nicht die zweite. Die 17. Minute, der Freistoß und die gelbe Karte für Köhler.
Ja, gut. Also das war natürlich, wie soll ich sagen, Benny Köhler at its best, so ein bisschen. Also
Ja,
natürlich.
ich habe es mir danach nochmal angeguckt. Es war schwierig zu verstehen. Klar, der Schiri hatte nicht gepfiffen, hat aber eine Geste in Richtung Köhler gemacht, die vielleicht in der Hektik nicht so ganz einwandfrei zu erkennen war.
Ja, sicherlich auch strittig. Also ob man da jetzt unbedingt eine gelbe Karte ziehen muss. Wahrscheinlich der Schiri hat sich schon, wie du richtig sagst, gedacht, okay, ich habe ihm doch gezeigt, er darf nicht schießen und er schießt trotzdem. Warum? Also klar, und Köhler hat es vielleicht nicht gesehen. Also ja, schwierig.
Ist natürlich dann auch immer eine blöde Situation, wenn du in der 17. Karte als Spieler, in der 17. Karte, in der 17. Minute als Spieler eine gelbe Karte siehst. Das war der Satz, den ich rausbringen wollte. Hast du natürlich dann auch nachher ein Problem, was die Zweikämpfe angeht. Also du musst dich dann auch ein Stück weit zurücknehmen, ansonsten bist
Ja,
du halt auch
natürlich.
raus.
Ist immer gefährlich und natürlich, nun gut, war das ganze Spiel ja nicht so, dass die Eintracht so stark unter Druck war oder dass jetzt auch speziell Benni Köhler in so viele Zweikämpfe verwickelt gewesen wäre. Dass man jetzt da irgendwie hätte sagen müssen, oh, jetzt müssen wir langsam aufpassen, da müssen wir jetzt vielleicht mal wechseln. Also insofern war das alles noch zu verschmerzen, aber natürlich in einem vielleicht brisanten Spiel wie jetzt gegen Fürth oder Pauli, wo es auch vielleicht ein bisschen. Ich soll sagen, wo es auch mal ein bisschen härter zur Sache geht, ist es natürlich definitiv ein Nachteil. So eine gelbe Karte. Und grundsätzlich ist es natürlich auch ein Nachteil. Gut, wie gesagt, Benni Köhler ist nun kein Defensivspieler, ist die Gefahr für gelbe Karten vielleicht ein bisschen minimiert, aber
Ja,
ja,
gut, wobei, wenn du auf der
Innenverteidiger.
Außenbahn, wenn du auf der Außenbahn dann einen gegnerischen Spieler stoppen willst, dann eine blöde Situation, dann war es das halt auch. Also.
Ja, aber ne, ich meine auch im Hinblick auf 5 gelbe Karten. Also ich meine, da fällt ja dann auch mal ein Spieler ein Spiel. Und wenn es blöd läuft, ist es vielleicht auch gerade ein wichtiges Spiel, wo du sagst, okay, da fehlt mir jetzt eigentlich eine Stammkraft irgendwie. Also wie Benni Köhler oder auf einer anderen Position. Insofern ist natürlich so eine gelbe Karte aus dieser Situation heraus schon ärgerlich.
Definitiv. Ansonsten gab es noch die eine oder andere Freistoß- oder Kopfballchance. Diesmal war das Aluminium so unser größter Gegner, glaube ich, eher. War, glaube ich, einmal Schwegler in der ersten Halbzeit, dann war
Ja.
es Schildenfeld in der zweiten Halbzeit und dann, nee, Rode hat nicht gegen den Pfosten geköpft, er ist
Nee.
am Ball so ein bisschen vorbeigesprungen.
Genau, der hat das auch, also nee, Gekas hat nochmal das Außennetz getroffen, aber
Ja, stimmt.
ja, natürlich, der Schwegler-Freistoß natürlich auch sehr schön, eigentlich, wenn der drin ist, dann auch ein Tor zum Zungeschnalzen, aber leider bloß der Pfosten, also ähnlich wie letzte Woche gegen 1860.
Ja, war sehr, sehr ärgerlich. Man hätte dann früh den Sack zumachen können und dann mit so einem Tor, da freut man sich dann natürlich doppelt. Aber ja, unterm Strich hat's das gebracht, was wir wollten. Es war ein sicheres Spiel für uns. Wir haben nur das gemacht, was wir machen mussten, um uns halt für die kommenden Gegner auch so ein bisschen zu schonen, denke ich. Aber die 3 Punkte souverän mitgenommen und von daher Erwartungen zu 100% erfüllt.
Ja, ich denke auch, das darf man jetzt nicht überbewerten. Also, ja, also wenn das Spiel letzte Woche gegen 1860 noch irgendwie ärgerlich war, jetzt gegen den KSC, ist da nichts angebrannt. Auch da ich auch zu keiner Zeit das Gefühl, dass man jetzt, ja, irgendwie schwimmt oder in Gefahr gerät oder so. Also dazu war der KSC einfach viel zu harmlos. Und wie soll ich sagen, wenn sie so weiterspielen, dann wird es wohl der Antritt in die dritte Liga.
Sieht leider für den KSC danach aus.
Wenn man so mal überlegt, also ich meine, die haben auch vor einigen Jahren, ich kann mich dunkel erinnern, Winnie Schäfer rief den Fußball 2000 aus und wollte in den Europapokal stürmen.
Ja, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her.
Ja, durchaus, aber trotzdem, wenn man, ich meine, das Ziel war ja mal da und das ist auch ganz schön, das ist auch ganz schön auf und nieder gegangen beim KSC.
Das stimmt allerdings. Ja, 17. Spieltag damit auch rum, weil gestern hat ja dann noch Düsseldorf gespielt.
Ja.
Leider nicht verloren, auch kein
Ja.
Unentschieden. Wenn man sich die Tabelle so anguckt, würde man eigentlich sagen, 17 Spiele, 38 Punkte, eine saubere Torbilanz. Müsstest du eigentlich oben stehen. Aber dann gibt es dann da die Fortuna aus Düsseldorf, die es tatsächlich geschafft hat, in der Hinrunde kein einziges Spiel zu verlieren.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, saisonübergreifend jetzt schon seit 25 Spielen ungeschlagen. Es ist schon ein ganz schöner Hammer. Wobei ich auch jetzt zum Spiel gestern sagen möchte, also da, wie soll ich sagen, da haben sie ihnen aber auch die Punkte so ein bisschen zugeschoben. Also der Elfmeter strittig für mich.
Ja.
Zumindest. Also da hätte ich nicht gepfiffen. So, weil meiner Meinung nach hakt sich der Spieler ein und fällt dann halt richtig. Der Ball hat sich den Ball klar zu weit vorgelegt und
Ja, wenn du das als Spieler geschickt machst und vielleicht auch einen
ja.
Schiedsrichter hast, der da nicht so ganz streng ist, ja, dann hast du so ein
Klar.
Ding halt. Also, das sind
Aber
halt auch die Glücksdinger. Ich meine, wenn sie den nicht gemacht hätten, dann hätten sie vielleicht ein anderes Tor gemacht. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass Duisburg da jetzt der stärkste Gegner für die war.
nein, um Gottes Willen. Aber ich sag mal, auch Düsseldorf hatte die Spiele, wo es knapp war. Also wenn man es ein bisschen verfolgt hat, wie gesagt, hier in Dresden, also ich kann mich da gut dran erinnern. Da hingen die Kollegen am Radio und lauschten. Da stand es in der 93. Minute, glaube ich, noch 1-0 für Dresden. Und dann gab es da auch erst das 1-1. Also auch Düsseldorf, denke ich, ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, auch jetzt nicht so souverän durchmarschiert, wie es vielleicht die Tabelle erstmal.
Natürlich nicht. Also ein bisschen Glück hast du da immer mit dabei, aber in einem gewissen Maße gehört auch dann das Können mit dazu und da haben sie gezeigt, dass sie da durchaus anscheinend ausreichend davon haben.
Ja, und natürlich, wie soll ich sagen, da habe ich heute auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also es ist natürlich so, Düsseldorf und auch Fürth und auch mit Abstrichen St. Pauli haben natürlich viel eher als jetzt die Eintracht die Chance gehabt, sich auf diese Situation, auf diese Saison irgendwo vorzubereiten. Also Düsseldorf und Fürth haben ja natürlich in der letzten Saison schon oben mitgespielt in der zweiten Bundesliga und haben, denke ich, ihren Kader auch entsprechend darauf ausgerichtet, haben irgendwie wenig Leute abgegeben, sich punktuell verstärkt, hatten also auch entsprechend einen längeren Vorlauf, irgendwie zu sagen, okay, die Saison 2011, 2012, da wollen wir aufsteigen, wie packen wir es an? Also, und natürlich irgendwie die Eintracht da in einer deutlich schwierigeren Situation. Also irgendwie der Abstieg kurz vor knapp, dann irgendwie Trainerwechsel, Sportmanager holen, die Mannschaft komplett umkrempeln. Also auch unter dem Aspekt muss man einfach sozusagen den Hut ziehen vor der Leistung eigentlich unserer Mannschaft, so finde ich. Also das war trotzdem oben mitspielen und auch mit 38 Punkten, also in den meisten anderen Spielzeiten wahrscheinlich mit einigem Abstand Herbstmeister geworden wären. Ja.
Also klar, man muss dazu sagen, das ist jetzt schon irgendwie so eine Ausnahmesaison, die wesentlich anders läuft als das, was man vielleicht gemeinhin da erwarten würde. Es ist definitiv eine sensationelle Hinrunde gewesen. Wie gesagt, 17 Spiele, 38 Punkte. Ich glaube, das war auch das, was Armin Fee gesagt hat. Wenn man das vor der Saison gesagt hätte, dass es nach der Hinrunde so steht, das hätte jeder blind unterschrieben. Wenn sie
Ja.
so in der Rückrunde weitermachen, dann denke ich, ist da das Thema Aufstieg nicht, und da lehne ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster, nicht gefährdet. Klar wäre als erster schön, aber ja, wenn es dann halt der zweite Platz ist, dann soll es mir unterm Strich dann nachher auch recht sein. Ist
Ja,
alles
das
besser,
Thema.
als dann noch die Relegation mitnehmen zu müssen. Also das
Also,
muss das
das wäre der Worst
Minimumziel sein.
Case. Die Relegation wäre absolut der Worst Case für mich, also finde ich, weil wenn es schlecht läuft, treffen wir auf einen relativ starken Erstligisten vielleicht, also ich verfolge halt momentan wirklich nicht die erste Bundesliga, weiß gar nicht, wer unten steht. Aber ja, wie gesagt, wenn es schlecht läuft, treffen wir auf einen relativ starken Erstligisten, wo unsere Chancen einfach wahrscheinlich durchaus schlechter stehen. Und so ein Relegationsspiel, das ist ähnlich wie der Pokal, also hat halt auch ein bisschen seine eigenen Gesetze. Und also wir sollten es schon alles dran setzen, unter die ersten beiden zu kommen irgendwie. Also das muss eigentlich das Ziel sein, denke ich.
Ja, also Relegation ist immer scheiße.
Ja, und da kann es einfach auch schief gehen. Und dann, also wie soll ich sagen, wenn wir nicht aufsteigen, dann wird es ganz bitter. Und das, denke ich, das ist jedem im Verein auch klar. Also noch ein Jahr zweite Liga auf dem Niveau wird es definitiv nicht geben.
Aktueller Gegner beim Thema Relegation wäre übrigens Kaiserslautern.
Yippie-a-yay. Also, weil, ich meine, wir können Kaiserslautern, das wissen wir ja seit dem Pokal eigentlich. Also, mal abgesehen, gut, Kaiserslautern kann Glückstore, aber da müssen sie zweimal Glück haben. So viel Glück gibt es gar nicht. Aber,
Ja, es reicht auch, wenn wir einmal Pech haben und sie einmal Glück.
ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Relegation ist scheiße und da wollen wir nicht hin. Da kann
Genau.
von aus Fürth kann von mir aus gegen Kaiserslautern spielen. Da darf dann Fürth auch zweimal verlieren. So, weil wegen dem Gesetz der Serie, Fürth bleibt in der zweiten Liga, das wissen wir ja. Aber ja, nein, also die ersten beiden. Und man darf ja nicht vergessen, es sind noch 17 Spiele, da kann
Da
viel passieren.
kann noch einiges passieren. Wir haben ja die direkten Gegner dann auch mehr oder weniger direkt als nächstes dann vor der Brust. Zumindest zwei der vier.
Ja, nee, wobei wir haben eigentlich in den nächsten, glaube ich, 5 Spielen ja alle. Also wir haben irgendwie jetzt klar in
Ja,
dieser
wir
Jahr
haben.
noch irgendwie Fürth und Pauli, klar. Aber dann im nächsten Jahr nach der Winterpause ja direkt irgendwie auch
Braunschweig, Düsseldorf und dann kommt
Paderborn,
erst
oder?
der FSV und dann Paderborn.
Achso, okay. Aber ich meine, ja, gut, das war jetzt Paderborn irgendwie als einen der Gegner bezeichnet müssen, ist auch schon, wie soll ich sagen, interessant zumindest. weil die ja auch für ihre Verhältnisse wahrscheinlich sensationell viele Punkte geholt haben, irgendwie in dieser Hinrunde.
Ja, definitiv. Wir haben, also die sind auch gerade was die Auswärtsbilanz angeht, auf dem Platz 2, also da sind sie gut unterwegs. Wir spielen halt dann in Paderborn. Da sehen sie dann, wenn man sich jetzt nur rein die Tabelle anguckt, nicht so prickelnd aus. Da hätten wir dann durchaus seine Chancen. Aber Ende Februar hätten wir sie alle durch und wir hätten dann so eine grobe Aussicht, wie das dann am Ende des Tages für uns aussehen könnte.
Ja, ich denke, da ist auch viel, aber wie soll ich sagen, daran muss man sich dann auch orientieren und da muss jetzt eigentlich auch der Fokus drauf liegen, weil, sind wir ehrlich, wir müssen Fürth und Pauli auf jeden Fall hinter uns halten und das können wir in erster oder ja, in erster Linie dadurch, dass wir sie einfach in den direkten Duellen schlagen.
Genau. Und ich
Und
glaube, das
ja.
ist auch jedem bewusst und da wird jeder entsprechend die Energie dran setzen. Bevor wir dann jetzt gleich ausführlich zu dem Thema Fürth kommen, gab es heute zwei Sachen, die durch die Presse geschoben worden sind. Das eine war das Thema, dass der HSV potenziell interessiert ist an Sebastian Jung.
Ja, nachvollziehbar. Also, wenn ich der HSV wäre, wäre ich auch an Sebastian Jung interessiert.
Ja, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass gerade wenn man sagt, von wegen die Position ist unterbesetzt, der Verein selbst in höchster finanzieller Not nicht auf die Idee kommen wird, den Spieler abzugeben.
Nee, davon gehe ich auch nicht aus.
Und
Also besonders.
unzufrieden kann er bei uns im Prinzip auch nicht sein. Er ist Stammspieler, er hat alle 17 Spiele auf dem Platz gestanden. Er zeigt grandiose Leistungen, er wird dafür auch immer wieder gelobt. Der Weg nach oben ist momentan auch klar vorgegeben. Also sehe ich
Ah.
momentan keinen Grund, warum daraus was werden sollte.
Nee, und dann vor allem nicht zum HSV. Also, dass daraus nichts wird, davon gehe ich jetzt auch mal aus. Weil ich glaube auch, Sebastian Jung hat, glaube ich, Vertrag bis 2014, wenn ich richtig liege. Und der ist auch relativ lange an uns gebunden, genauso wie Sebastian Rode, was auch gut so ist. Also, ich denke, das sind so Nachwuchstalente, die man auch, wenn es gut läuft und wir auch uns entsprechend in der ersten Bundesliga mal wieder präsentieren können, vielleicht auch über kurz oder lang mal in der A-Nationalmannschaft sehen könnte, was ja auch im Hinblick auf die Europameisterschaft 2012, glaube ich, ganz wichtig ist, weil wir alle wissen ja, kein Titel ohne Frankfurter Beteiligung.
So
Also da
sieht's mal
sollte
aus.
sich Jogi Löw durchaus mal Gedanken drum machen. Oh ja, und deshalb, also. Und wie gesagt, warum sollte Sebastian Jung direkt zum HSV wechseln? Also die sind ja auch so stehen ja auch momentan mittelmäßig, glaube ich, in der Tabelle, hatten ja auch arge Anfangsschwierigkeiten. Also wenn dann irgendwie Bayern München oder Borussia Dortmund, da würde ich das irgendwie noch nachvollziehen können. Alles andere erscheint mir
Also
fraglich.
Sebastian Jung hat definitiv Vertrag bis 2014 und von daher müssten die Konditionen schon extrem gut sein, dass er da rauskommt, aber auch das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also von daher können sie da mit Gerüchten so ein bisschen um sich werfen, aber das war es dann auch schon
Ja
wieder.
gut, die Transferperiode steht ja auch an und da tauchen ja so
Ja,
Gerüchte immer wieder auf.
da muss man sich ja frühzeitig schon mal so ein bisschen drauf einschießen.
Ja, wir waren ja auch schon, glaube ich, an dem Bochumer Dontese, glaube ich, auch schon interessiert. Oder an dem anderen, ich weiß gar nicht, an dem anderen Asiaten, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber an einem von den beiden auf jeden Fall waren wir ja auch schon schwer interessiert, angeblich. In der fünfte Stürmer.
Ja, Stürmer kannst du ja nie genug haben.
Ja, stimmt, wobei wir ja auch zwei schon etwas ältere Semester haben.
Ja, ich
Da.
meine, Idrissou hat man ja gesehen, den kannst du auch als Linksverteidiger einsetzen, dann hast du vorne wieder einen weniger. Also.
Ja, gut.
Ja, das andere Thema war, dass wir mit Manchester City kooperieren. Verstehst du das? Also, ich meine, klar, Manchester City hat einen großen Kader, ich glaube irgendwie 45 Mann oder irgendwas.
Genau, ja.
Sind auch alles nicht die schlechtesten, da steckt ja auch so ein Scheich dahinter, der da auch immer ordentlich Geld reinschiebt. Aber warum sollten die ausgerechnet mit einer Zweitligamannschaft aus Deutschland kooperieren und da dann die Talente von den 45 Mann, die nicht in der Startelf stehen werden, zu uns schieben?
Das ist eine gute Frage. Also so ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Ich würde jetzt erstmal, und mein erster Gedanke war irgendwie, dass dass sich damit irgendwie um eine Perspektivgeschichte handelt, also dass man irgendwie davon ausgeht, okay, die Eintracht spielt dann jetzt auch demnächst wieder in der ersten Bundesliga und plant ja dann auch, ich möchte jetzt das böse Wort Europapokal nicht in den Mund nehmen, aber so langfristig wollen wir ja da eigentlich mal hin. Also ja, dass es sich also eher um eine längerfristige Geschichte handelt, um bestimmtes, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht Know-how, also was wir auch im Leistungszentrum haben etc., da sich auszutauschen. Und vielleicht auch mal einen ein oder anderen Spieler, der dann wirklich unter den 45 ist, wo man sagt, gut, der könnte auch bei der Eintracht was werden in der ersten deutschen Bundesliga dann, dass da vielleicht irgendwie Interessen bestehen.
Ja, aber
Aber grundsätzlich kann ich mir
warum
nicht erklären.
sollten sie einen talentierten Spieler aus ihrer Jugend in unser Leistungszentrum schicken? Ich meine, da steckt doch genug Geld hinter. Wenn die ein Leistungszentrum haben wollen, dann bauen die sich eins.
Ja, gut, aber soll ich sagen, der englische Fußball. Da wird ja dann doch noch teilweise anders gearbeitet als bei uns in Deutschland. Also. Und sind wir mal ehrlich, wir sind ja nicht umsonst auf Weltranglistenplatz, jetzt schlag mich, ich glaube, zwei, drei, drei. Also wir sind ja irgendwie auf jeden Fall deutlich noch vor England, auch in der internationalen Wertung. Und jetzt die Generation, die jetzt in Deutschland nachkommt, ich meine, ja, wir sind ja gut aufgestellt. Also es hat ja auch was mit den Leistungszentren zu tun der deutschen Profiklubs. Und da ist ja auch das Frankfurter Leistungszentrum nicht schlecht oder nicht minder gut angesehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch, dass wir da ganz gut aufgestellt sind und dass da Interesse besteht, um, ja, wie gesagt, vor allem Wissen oder ja, Geflogenheiten auszutauschen oder Arbeitsweisen. Also so könnte ich es mir jetzt erklären. Anders weiß ich, anders habe ich da ja keinen Zugang zu, warum jetzt Manchester City mit uns kooperieren sollte.
Also ich finde keine Erklärung für mich, die mir in irgendeiner Art und Weise da plausibel erscheint, warum die das tun sollten. Aber wenn es dann eine gibt und sie ist gut, dann muss ich sie auch nicht zwingend verstehen, wenn es uns als Mannschaft was bringt und wir da vielleicht den einen oder anderen auf Leihbasis bekommen können, der uns in der Rückrunde oder im nächsten Jahr weiterhilft, ja, dann sterbe ich halt dumm. Kann ich dann
Genau.
auch mitleben.
Und an für sich, also jetzt hätte es auch keine Kooperation gebraucht. Wir hätten ihn Kajo auch so gegeben. Also es ist.
Ja, aber da steht ja auch in dem gleichen Artikel ganz klar drin, zwei Sachen, die ich interessant fand. Zum einen war ja die Aussage von Hübner, wenn es für Kayo ein Angebot gäbe, müsste man überlegen. Ganz klar, es gibt keins. Man sieht auch momentan keins. Und wenn es eins geben würde, dann müsste man darüber erst nochmal überlegen. Also so ganz klar ist man sich ja nicht mit dem Verkauf. Da steht ja dann noch zwei Zeilen drunter, dass Fee den Spieler ja nicht abgeben möchte.
Ja gut,
Ich
Fee
meine,
möchte.
Kayo ist geschätzt von mir, aber so wirklich spielerisch bringt er nichts, außer dass er vielleicht das Catering wegmampft. Also warum ihn nicht abgeben wollen von vornherein?
Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber das hat der Armin Fee so ohnehin schon herausgestellt, dass er ungern Spieler abgeben möchte, eher lieber noch zwei, drei dazu holen, also ohne jetzt jemanden abzugeben. Das erschließt sich mir auch nicht ganz, besonders gut. Ich meine, er hat ja irgendwie auch schon im älteren Artikel klargestellt, dass er Kayo auch fußballerisch auf jeden Fall schätzt, aber
Ja, gut,
irgendwie.
aber so sehr scheint er ihn ja dann auch fußballerisch nicht zu schätzen, sonst hätte er ihm ja mehr Einsatzzeit gegeben.
Ja, das wollte ich gerade noch einschränken.
Achso,
Irgendwie,
Entschuldigung.
beim 5 gegen 5 ist Kayo super, aber wir spielen nur mal 11 gegen 11 und da, also so ungefähr war der Wortlaut.
Ja, ich erinnere mich.
Taucht halt nichts, weil klar, natürlich, sind wir mal ehrlich, also der moderne Fußball ist halt auch stark Taktik geprägt und man muss halt auch nach hinten arbeiten. Und Kayo, wir kennen ihn ja alle, drei Übersteiger und ist der Ball weg. Und das funktioniert halt in der ersten deutschen Bundesliga und auch in der zweiten deutschen Bundesliga. Funktioniert es so nicht. Natürlich, ich liebe ihn für dieses Tor gegen Leverkusen in der letzten Saison irgendwie und auch für diverse andere Sachen. Aber ja, von mal so ein paar Showeinlagen, das bringt uns einfach nicht weiter. Und vor allem, wenn wir mal überlegen, was wir da für einen Gegenwert, also ausgegeben haben mal, ist das halt ein extremes Verlustgeschäft. Und
Ja, definitiv.
kurz
Du
noch auf die
bist.
Manchester City-Geschichte zurückzukommen, da war ja auch,
Ja.
glaube ich, im Artikel davon die Rede, dass man im Scouting sich sozusagen, ja, wie soll ich sagen, da verständigen möchte, Know-how austauschen möchte. Also da denke ich, wenn man das Beispiel Kayo nimmt, ist es auch oft dringend nötig für die Eintracht. Weil in letzter
Ja,
Zeit.
das Thema Scouting hatten wir ja schon oft genug angesprochen. Also da ist definitiv Nachbesserungsbedarf vorhanden. Dass so ein Verein, der über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt, da den einen oder anderen Scout hat, der sich da immens auskennt, und wenn du dann darauf zugreifen kannst, klar, das ist eine Erklärung, die mir sinnhaft erscheint. Wenn du ihnen da ein bisschen Geld in die Kasse wirfst und sagst von wegen, okay, ihr guckt mal für uns da irgendwie mit. Ja, das ist auch etwas, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber das ist ja auch nicht der einzige Grund für das ganze Thema, denke ich.
Nein, also aber ich glaube ein Grund, also da war ja auch immer in dem Artikel relativ klar herausgestellt, irgendwie Scouting und Nachwuchsarbeit waren ja irgendwie die beiden Hauptthemen der Zusammenarbeit mit City.
Aber wie gesagt, ganz klar kommt heraus, man möchte keine Spieler abgeben oder Fee möchte keine Spieler abgeben, stattdessen halt noch Stellen nachbesetzen. Auch ganz klar benannt der Rechtsverteidiger. Das wird aber, glaube ich, auch aufgrund der finanziellen Situation nicht so ganz einfach, da nur nachzulegen, aber dafür nichts abzugeben. Also das wäre dann wieder so ein Kunststück, was Bruno Hübner da abziehen müsste.
Ja, das, also so ganz klar ist mir das nämlich auch nicht. Ich meine, wie im letzten Heimspiel auch schon Thomas Berthold sagte, wer in der
Aua.
Winterpause einen, ja, ich habe auch gerade körperlichen Schmerz verspürt, wer in der Winterpause einen hochkarätigen Spieler verpflichten möchte, der muss Geld in die Hand nehmen. Und ja, das passt ja dann irgendwie auch gar nicht. Also, weil Geld haben wir ja scheinbar in dem Sinne nicht, jedenfalls nicht übrig, um das in die Hand zu nehmen und damit einen hochkarätigen Rechtsaußen zu verpflichten.
Vielleicht finden wir ja auch noch einen Scheich, der uns ein bisschen sponsern will, dann benennen wir uns um in Eintracht City und dann passt das Ganze ja wieder.
Ja, vielleicht mal gucken, aber ja, vielleicht kommen ja auch einst verdiente Rechtsverteidiger, die jetzt, wie gesagt, bei Wolfsburg auf der Couch sitzen, vielleicht kommen die ja zurückgekrochen, man weiß es ja nicht. Vielleicht sagen die, oh, das war doch gar nicht so schlecht
Da
bei der
muss ich aber
Eintracht.
ganz, ganz ehrlich sagen, die will ich dann aber auch nicht mehr.
Nee, wie soll ich sagen?
Also da können die noch so viel Geld mitbringen. Nee, bitte
Wie
nicht.
Albert Streit sagt, ich gehe auch zu Fuß zurück nach Frankfurt.
Ja, kann er ja machen, dann wird er dann aber auch relativ schnell dann mit einem Fußtritt wieder rausbefördert.
Richtig, oder? Er spielt auch hier U23.
Ja. Ja, das waren so die spannenden Sachen, die mir da jetzt in den letzten Tagen in der Presse begegnet sind oder beziehungsweise heute in der Presse begegnet sind. Man hat gemerkt, dass es sonst keine Themen gab, über die man schreiben konnte anscheinend.
Ja, also wie gesagt, das Karlsruhe-Spiel war ja auch wirklich relativ unspektakulär. Also es war ein bisschen grau und so war das Spiel dann halt auch.
Wesentlich spektakulärer dürfte es ja dann werden am kommenden Montag. Und zwar gegen Greuther Fürth.
Ja, 6-Punkte-Spiel.
Ja, mal mindestens. Also ich meine, wir haben den Vorteil, wir spielen zu Hause. Das ist sicherlich.
Das ist auch schön, dass man das wieder als Vorteil bezeichnen darf.
Ja.
Weil mittlerweile ist es ja auch wieder so.
Ja, also ich gehe davon aus, dass das Stadion brechend voll sein wird, auch an einem Montag. Und von daher wird da ordentlich Stimmung dahinter sein. Die Frage ist ja immer noch so ein bisschen mit der Aufstellung. Andersen, ob der dann wieder fit ist. Idrissou schreibe ich jetzt auch mal noch ein Fragezeichen dahinter. Nikolov weiß ich gar nicht, habe ich jetzt gar nichts mehr gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Meine letzten Infos waren, dass Nikolov schon wieder fit ist, aber es nicht klar ist, ob er zurück ins Tor, ob er ins Tor zurückkehrt. Also das war unklar. Da hat sich wohl auch der Armin Fee noch nicht konkret zu geäußert. Also er hat irgendwie gesagt, ja, Kessler hat einen guten Eindruck hinterlassen. Und ja, hat sich noch nicht klar positioniert, wer denn wieder ob der Nikolov zurückkehrt oder ob der Thomas Kessler drin bleibt.
Ja, so ein schlechtes Spiel hat er jetzt definitiv nicht gemacht. Von daher, klar, wobei man halt jetzt halt dann auch die Frage stellen kann, ob ein Spiel da jetzt richtungsweisend dafür ist. Wobei wir jetzt halt nicht den Blick auf die Trainingsleistungen haben, wie sie der Trainer ja hat. Von daher ist es sicherlich dann auch für uns nur die Hälfte, was wir da zur Beurteilung heranziehen.
Genau, und ja, ich denke, es sind schon zwei Torhüter auf Augenhöhe irgendwo. Natürlich hat der Oka Nikolov, was für ihn spricht, die nötige Erfahrung und ich
Die
meine da,
Ruhe.
ja, die Ruhe und wir wissen halt, was wir an ihm haben. Also da, wie soll ich sagen, der Oka Nikolov ist
Ja.
halt wie so ein altes Auto, der hat halt einen zuverlässigen Motor, er fährt uns ins Ziel. Also wir sind vielleicht immer die Schnellsten, ist nicht besonders schön immer, manchmal holpert es auch ein bisschen über den einen oder anderen Hügel, aber im Großen und Ganzen wir kommen immer an. So, das ist
Das
halt.
ist ja das Wichtigste.
Ja, schon. Ja, also ich, klar, weiß nicht. Das Fürth-Spiel ist schon relativ wichtig. Ich würde den Oka ins Tor stellen, einfach aus dem Grund, weil der hat schon mehr als ein so ein Spiel gemacht, wo es richtig um was ging. Also ich meine,
Ja.
der war in allen wichtigen Frankfurter Spielen der letzten 20 Jahre, oder nicht ganz, aber so fast dabei. Also der war beim 99er Nichtabstieg dabei, der ist 2003, hat er das Schwurtor gesehen, quasi aus der Torwartperspektive. Ja, also der hat die Ruhe weg, einfach für solche Spiele. Also schon
Ja.
deshalb würde ich ihn bringen. So.
Ja, das ist sicherlich das, was für ihn spricht. Ich glaube, es ist aber dann halt am Ende des Tages dann wirklich so ein bisschen auch die Frage, wer fitter wirkt. Und da scheint Kessler ja momentan die Nase vorne zu haben. Und da vertraue ich dem Trainer wirklich momentan voll und ganz, wenn er sagt, das ist der Mann, den er da hinten im Tor sehen will, dann wird die Entscheidung schon richtig sein.
Ja, natürlich. Wobei man aber auch sagen muss, wenn ich jetzt sehe, gut, der Nikolov hat sich ja verletzt einfach. Dann muss ich ihn auch nicht in einem Spiel gegen den KSC sofort wieder bringen, sondern kann natürlich auch den Thomas Kessler, der ja, sag mal, nie eine schlechte Leistung gebracht hat oder auch nie sich hat hängen lassen oder irgendwas, kann ich den natürlich da auch mal bringen. Wo ich sage, okay, dann gebe ich dem Oka eben noch eine Woche, sich zu regenerieren, irgendwie für das wichtige Fürth-Spiel und bringe jetzt halt mal den Thomas Kessler, um zum einen, dass der auch wieder Einsatzzeit bekommt und auch irgendwie wieder natürlich das Gefühl hat, okay, er ist an der Mannschaft dran und er bekommt eine faire Chance, irgendwie um da okay. Wie soll ich sagen, keine schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft aufkommen zu lassen. Ja, aber würde dann natürlich trotzdem, jetzt, wenn es um richtig wieder was geht, den Oka halt bringen.
Ja, also für das KSC-Spiel war das sicherlich, da bin ich mir zu 100% sicher, die Zielsetzung für das Ganze. Das ist ja auch vollkommen aufgegangen. Am Ende des Tages wird es der Trainer entscheiden und
Ja.
vielleicht entscheidet er sich dann kurzfristig auch nochmal um. Ich meine, wir sind jetzt heute beim Dienstag. Bis zum Montag gehen noch ein paar Trainings ins Land. Da kann man sich dann auch nochmal umentscheiden.
Genau.
Ja, das Thema Innenverteidiger, wenn Andersen nicht fit ist, wird sicherlich Bell spielen. Halte ich jetzt auch nicht für so wahnsinnig kritisch.
Nee, also ja, was heißt kritisch? Also er hat seine Sache gegen KSC solide gemacht. Ich denke, er hat auch dann die nötige Sicherheit bekommen, gerade zum Ende des Spiels hin. Ja, wie bereits eingangs erwähnt, mir wäre natürlich Bamba Andersen lieber, aber wenn der nicht zur Verfügung steht, dann habe ich auch keine Bauchschmerzen mit Stefan Bell. Also ich denke, der wird da auch seine Leistung abrufen.
Mittelfeld, würde ich sagen, bleibt absolut unverändert. Da gibt es ja keinen Grund, da in irgendeiner Art und Weise was zu tun.
Nee, also gar nicht. Wenn wir jetzt nicht das System grundsätzlich umstellen, also was ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, aber falls wir doch wieder das 4-5-1 spielen sollten.
Ich hoffe es nicht.
Ja, ich hoffe es auch nicht, aber ja, wie gesagt, möglich ist ja vieles. Dann denke ich, würde Matthias Lehmann wieder mit ins Mittelfeld rücken, aber ja, ich kann es mir halt auch nicht vorstellen.
Nee, der letzte Versuch mit dem System ist ja auch gnadenlos gescheitert.
Ja,
Also
wobei
von
wir da
daher.
auch eher an uns selbst gescheitert sind, aber ja.
Ja, aber so eine Systemumstellung bringt halt auch immer so ein bisschen Unruhe rein. Also ich sehe
Ja.
jetzt keinen Grund, warum man da was anpassen sollte. Ja, Sturm ist halt dann auch so ein bisschen die Frage, wie fit Itressu ist. Aber wenn er fit ist, dann gehe ich davon aus, dass du vorne dann Itressu Gekas wahrscheinlich sehen wirst und andernfalls dann Hoffa Gekas.
Ja, auch da, sag ich mal, wie gesagt, ich würde halt gerne einfach mal das Duo Friend Hoffer oder Friend Gekas sehen. Einfach um, ja, mir persönlich vielleicht auch ein bisschen Eindruck zu machen, wie, weil ich meine, der Rob Friend, er hat bis jetzt ja wenig Chancen gehabt, sich irgendwo, wie soll ich sagen, in Szene zu setzen. Er hat irgendwie erst gegen Cottbus reingekommen oder hat gegen Cottbus gespielt, hat dann ein Tor gemacht. Ich finde, das spricht für ihn. Und ja, wenn der wieder fit ist und vielleicht Idrissou noch nicht, würde ich vielleicht sogar mal mit Friend Gekas oder Friend Hoffa starten. Weil die Kombination Hoffa Gekas fand ich jetzt gegen den KSC nicht so glücklich.
Ja. Ja,
Also.
jetzt schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen. Ich fand jetzt die Kombination Gekas-Hoffer jetzt nicht so tragisch. Ich
Ja,
glaube,
nicht.
wenn Friend fit ist, würde er trotzdem dann erst eingewechselt werden. Also ich glaube nicht, dass wir ihn in der Startelf sehen. Ich kann es jetzt nicht logisch begründen, aber so aus dem Bauch heraus würde ich davon ausgehen, dass es so sein wird, dass er, wenn, dann maximal irgendwann eingewechselt wird.
Ja, na gut, ich kann ja auch nicht logisch begründen, warum man Friend jetzt bringen muss, aber also es wäre halt mein Bauchgefühl zu sagen, okay, ich würde einfach Friend bringen, weil man liest einfach so in letzter Zeit immer, ja, der schiebt Sonderschichten und der arbeitet an sich und so. Ich weiß nicht, wenn so ein Spieler so richtig heiß ist und gerade gegen grad so ein Spiel, wo es auch wieder richtig um was geht, gegen Fürth,
Ja,
natürlich muss man
klar.
halt die Trainingsleistung auch sehen und muss natürlich auch dann, müsste man da näher an der Mannschaft sein, um da konkret sagen zu können, okay, den kann ich bringen oder nicht. Aber wenn ich, so wenn, von dem, was ich lese irgendwie, hätte ich das Gefühl, okay, der ist heiß, der will was. Und da wäre auch, glaube ich, so ein Spiel wie gegen Fürth einfach die richtige Bühne, um sich, um halt richtig, das mal rauszulassen.
Ja, klar, wenn du einen Spieler hast, der da unbedingt ran will, dann ist es manchmal vielleicht auch wirklich von Vorteil, ihn dann spielen zu lassen. Und wenn es dann halt wirklich nur für einen gewissen Zeitraum ist, wenn du dann halt feststellst, okay, bringt dann doch nicht den gewünschten Erfolg, dann nimmst du es halt wieder zurück. Ja.
Ja, weil ich meine, ich weiß nicht, man könnte halt auch Hoffer oder Gekas eben von der Bank kommen lassen.
Ja, gerade im Sturm sind wir ja so gut besetzt, dass wir da eigentlich mehr als genug Möglichkeiten haben.
Das denke ich eben auch. Also, ja, aber natürlich, wenn Iguissu fit ist, ist er, denke ich, gesetzt.
Ja, davon
Und bis
würde ich
jetzt,
auch
also,
ausgehen.
ich glaube auch heute der Artikel, ein Artikel war wohl so, dass er heute auch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Oder zumindest heute wieder belastet hat. Also, und da war dann wohl war wohl so irgendwie, wenn das Knie heute hält, dann ist davon auszugehen, dass er wohl auch am nächsten Montag spielt. Ich hatte gar nicht ich glaube, in der Frankfurter Neuesten Presse, also bin mir nicht ganz sicher.
Ja, irgendwas in der Richtung war da, glaube ich, mit bei, ja. Ja, ansonsten glaube ich wirklich in Summe ein extrem spannendes Spiel.
Ja, aber so wie die nächsten Spiele. Also ich habe mir auch für die nächsten beiden Montage schon mal, wie soll ich sagen, freigenommen. Freitagabend. Da brauche ich keiner anrufen, da gehe ich auch nirgendwo hin. Beziehungsweise dann nur noch, weil mein Kompagnon von der Eintracht Frankfurt Außenstelle Dresden ist nächsten Montag, Schande auf sein Haupt, im Skiurlaub. Und deswegen können wir nicht unsere Stammlokalität aufsuchen, um die Eintracht zu gucken.
Okay.
Und müssen dann erst, ja, sind dann erst wieder gegen St. Pauli mit Wimpel und Bier sozusagen in der Kneipe am
Okay.
Start.
Ja gut, aber trotzdem wird sich, glaube ich, jeder Eintrachtler da am Montag irgendwo hinbegeben, um dieses Spiel zu sehen, wenn er nicht live im Stadion ist.
Ja, na klar.
Also auf jeden
Beziehungsweise.
Fall zwei spannende Montage. Wobei ich so dieses Thema Montag und spannend in einem Satz immer für ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen kritisch halt, aber.
Wenn ich dann auch schon wieder an Herrn Buschmann denke mit seinen qualifizierten Kommentaren.
Ist der montags immer der Kommentator?
Ich weiß es nicht, aber gefühlt ja. Gefühlt ja. Also der kann Stefan Raab kommentieren, aber bitte nicht die Eintracht. Irgendwie.
Ja, ich habe gehört, bei den Basketballspiel, bei Basketball soll er als Kommentator auch noch taugen, aber das kann ich
Ja,
jetzt
gut.
nicht beurteilen.
Ansonsten, Damengolf ist auch sehr schön.
Wer guckt denn sowas?
Gute Frage. Ich habe neulich zum Beispiel auch sehr schön Bosnien-Herzegowina gegen Polen im Frauenfußball geguckt. War auch sehr interessant. Das war aber dann auf Eurosport nachts um 1.
Ja, okay, ich stelle da jetzt keine weiteren Fragen dazu.
Nein, aber war interessant. Also, bei den Bosnien-Herzegowina hat eine herausragende Torfrau. Also, unglaublich.
Jetzt muss ich dann doch noch, du hast dich doch vertan. Du wolltest eigentlich auf Sport 1 schalten und die
Nein, nein, nein,
Sportclips
nein,
angucken und hast dann nach
nein.
90 Minuten gemerkt, auch Mist, falscher Sender, oder?
Ja, ich dachte immer, jetzt ziehen Sie sich endlich aus. Nein. Nein, nein, ich war da schon richtig angekommen, aber ich hatte eigentlich auf eine andere schöne Randsportart gehofft, sowas wie zum Beispiel Gewicht heben, der ist auch sehr schön.
Synchrontauchen der U50-Klasse.
Zum Beispiel ist
Ja,
auch, also
sensationell. Ah,
einiges.
die Blanc-Schuhliga. Anderes Thema. Kräuter Fürth, 12.12.20:15 Uhr.
Ja.
Anpfiff. Dein Tipp?
Ganz schwer. Ja, ich sag 3-1 für die Eintracht.
War doch jetzt gar nicht so schwer. Kam doch wie aus der
Ja,
Pistole.
aber ist echt. Ja. Also wenn ich ans Hinspiel denke, natürlich, das war natürlich, also wie soll ich sagen, das Hinspiel ist mir noch sehr gut in Erinnerung, weil ich da, obwohl wir zur Pause 2-0 zurücklagen, nie das Gefühl hatte, dass wir noch verlieren. Also das war ganz komisch, aber da hatte ich wirklich von an, da war ich wirklich auch beim, da lagen 2-0 zurück, weil ich dachte, gut, die Eintracht macht das Ding hier. Ich weiß nicht
Ja,
warum,
wenn
aber es hat geklappt.
es, ich wollte gerade sagen, es hat funktioniert, wenn du jetzt ein ähnliches Gefühl dabei hast, dann
Ja, natürlich, jetzt sind wir 17 Spieltage schon weiter und also jetzt momentan habe ich dazu noch gar kein Gefühl. Jetzt ist es einfach nur Hoffnung. Und bei mir schwingt dann auch in solchen Momenten, wo es dann immer um was geht bei der Eintracht, auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe da immer noch so andere Bilder im Kopf, so Abstieg und was weiß ich,
ja,
also
ich,
wir sind
so.
ja immer, also
So weit wollen wir, glaube ich, jetzt nicht denken.
nein, aber also ich bin aber die Rückrunde, klar, hat mich auch wie jeden anderen Eintracht-Fan auch schwer getroffen. Also ja, natürlich ich hoffe einfach auf ein 3-1. Also irgendwie auf eine irgendwie relativ irgendwie 2-0 in der ersten, 2-0 nach der ersten Halbzeit, dann waren sie irgendwie in der zweiten Halbzeit das 3-0 und dann irgendwie, keine Ahnung, Greuther Fürth nochmal in der 90. mit dem 3-1. Irgendwie sowas. Sehr schön. Einfach für mein Wohlbefinden.
Genau, so als nachträgliches Nikolaus und als vorweihnachtliches Geschenk würden wir das, glaube ich, alle akzeptieren. Ich gehe ganz stark von einem 3-0 aus.
Okay, du sagst, wir halten netten dicht.
Ja, also da ist jeder heiß auf das Spiel, da weiß jeder, was er zu tun hat. Da werden die Flüchtigkeitsfehler abgestellt. Da wird man sich vorher geistig sehr stark darauf vorbereiten. Da geht nichts schief, das wird ein klares 3-0. Und alles andere lasse ich nicht zu. So.
Okay. Gut.
Gut. Ja, dann wären wir, glaube ich, auch soweit durch für diese Woche. Christian, ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast,
Ja, klar, immer
uns
wieder
mit deiner
gern.
Meinung zur Seite zu stehen. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende, können uns ja die ganzen anderen Spiele entspannt angucken, bis wir dann am Montag da ran dürfen.
Ja, richtig. Ich hoffe auch, also von mir aus muss Düsseldorf auch bis zum Eintracht-Spiel nicht verlieren. Also es muss auch gar nicht sein. Die können auch ein paar Mal unentschieden spielen.
Es
Aber ich hätte dann gern.
schadet aber auch nicht, wenn sie es vorher mal tun.
Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte trotzdem irgendwie gern so ein schmuckloses dann 5-0 der Eintracht gegen Düsseldorf, sowas richtig, dass es richtig abgeräumt werden, mal so irgendwie.
Alle 5 Tore in den ersten 20 Minuten dann oder so.
Ja, und dann nur noch, dann irgendwie nur noch bis zum 16er spielen und so nach dem Motto, wir könnten, aber wir machen es nicht mehr.
Genau. Buh.
Genau.
Warten, bis sie alle umfallen. Ja, wir melden uns dann in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise am, ich nehme an, Dienstag wieder. Mal sehen, wer dann aus der elitären Runde seine Meinung zu dem grandiosen Heimsieg gegen Greuther Fürth beisteuern wird.
Ja,
Ja.
wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster. Erstmal.
Nie, nie. Habe ich noch nie getan. Ich habe Höhenangst. Ich gucke da nicht allzu weit raus.
Gut.
Ja, das war's mit der Nikolaus-Ausgabe. Wir wünschen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Macht's gut.